Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei VW haben die angekündigten Warnstreiks begonnen. In 9 von 10 Werken legte jede Schicht für 2 Stunden die Arbeit nieder. Damit protestiert die Belegschaft gegen die massiven Sparpläne des Konzerns. VW bietet in der aktuellen Tarifrunde keine Gehaltserhöhung an, sondern fordert eine Kürzung um 10%. Ein alternatives Sparmodell von Gewerkschaft und Betriebsrat hatte der Konzern zurückgewiesen.
Sie sind laut und sie sind viele. In Salzgitter, in Hannover, an insgesamt 9 deutschen VW-Standorten geht die Belegschaft seit heute auf die Barrikaden, macht mobil gegen die harten Sparpläne des Unternehmens. Allein hier am Stammwerk in Wolfsburg sind es 35.000, die ihren Arbeitsplatz verlassen haben, um ein deutliches Zeichen zu setzen.
Wer die Belegschaft ignoriert, der spielt mit dem Feuer. Und wir wissen, wie man Funken und Flammen in Solidarität verwandelt.
Vom Konzern bisher keine Zugeständnisse und heute kein Wort. Man respektiere das Recht der Mitarbeiter auf Warnstreiks, hieß es gestern. Ein Sparkonzept der Arbeitnehmerseite ohne Entlassungen und Werkschließungen hatte Volkswagen am Freitag abgelehnt.
Wir müssen ja ein Zeichen setzen und das geht nun mal nicht anders, das müssen wir in Massen machen. Ansonsten hat das gar keinen Wert.
Weil wir sauer sind. So geht man mit uns nicht um. Wir sind so loyal und so treu. Wir erwarten einfach, dass man auch mit uns vernünftig spricht.
Im größten ostdeutschen Standort in Zwickau überwiegt die Sorge um die Zukunft.
Jetzt heißt es, wir schließen Werke, wir entlassen eventuell Leute, wir schicken die Kollegen nach Hause, die hier jahrelang mit geblutet haben, Schweiß und Tränen gelassen haben, und die müssen gehen.
Dass wir Lohn einbüßen sollen, Standortschließungen, dass wir die ganze Zeit für den Konzern gearbeitet haben und am Ende einen Arschtritt kriegen, auf Deutsch gesagt.
Der Betriebsrat nimmt Vorstand und Großaktionäre aufs Korn. Die Last der Sparmaßnahmen müsse auch sie treffen.
Die Summe, die Familien allein seit 2014 an Dividende eingestrichen hat, sie entspricht 100.000 Jahre ehrlicher, harter Industriearbeit.
Die nächsten Tarifverhandlungen sind für kommenden Montag angesetzt. Jetzt, da sind sich alle hier einig, ist Volkswagen am Zug.
Bundeskanzler Scholz ist kurzfristig in die Ukraine gereist. Es war sein erster Besuch in Kiew seit 2,5 Jahren. Scholz kündigte noch für dieses Jahr weitere Waffenlieferungen an. Sie haben einen Umfang von 650 Millionen Euro und waren schon länger geplant. Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj besuchte er verwundete Soldaten im Krankenhaus.
In der Ukraine vergeht keine Nacht ohne russische Angriffe. Zivilisten werden getötet und verletzt. Heute trifft es unter anderem Ternopil im Westen des Landes. Wir haben die Explosion gehört und zuerst gar nicht gemerkt, dass unser Haus getroffen wurde. Kurzfristige Reise von Bundeskanzler Scholz. Er spricht von einem Solidaritätsbesuch. Seine Reise mitten im Bundestagswahlkampf. Auf dem Maidan erinnert jedes dieser Fähnchen an einen getöteten Soldaten. Gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj besucht der Kanzler dieses Mahnmal des Krieges mitten im Herzen der Hauptstadt. In einem Kiewer Krankenhaus sprechen Scholz und Selenskyj mit Verwundeten. Dieser Krieg müsse so schnell wie möglich beendet werden, sagt der ukrainische Präsident wieder einmal. Doch dafür müsse man mehr Druck auf Russland ausüben. Russland macht keine Geschenke und wir können den Frieden nur durch Stärke sichern. Durch die Stärke unserer Waffen, unserer Diplomatie, natürlich in Zusammenarbeit. Deutschland ist der wichtigste Partner in Europa und will die Ukraine weiter bei der Luftverteidigung unterstützen. In den kommenden Wochen sollen zugesagte Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro geliefert werden.
Das sage ich heute hier in Kiew ganz deutlich an die Adresse Putins. Wir haben einen langen Atem und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange wie das nötig ist.
In der Ukraine brauchen Sie diese Unterstützung dringend. Deutschland hilft den Menschen in der Ukraine bei der Luftverteidigung so sehr wie kein anderes Land. Aber diese Hilfe bringt Russland nicht dazu, den Krieg zu beenden. Viele hier sind frustriert, wünschen sich von den europäischen Partnern mehr Einsatz. Und sie fragen sich, wann wird auch Deutschland mehr tun? Darauf hat Kanzler Scholz heute in Kiew keine Antwort gegeben.
Der scheidende US-Präsident Biden hat entgegen früherer Beteuerungen seinen Sohn Hunter begnadigt. Sein Sohn sei von der Justiz ungerecht behandelt worden, erklärte er zur Begründung. Hunter Biden war wegen Steuervergehen und Verstößen gegen das Waffenrecht verurteilt worden. Der künftige Präsident Trump kritisierte den Schritt scharf und sprach von einem Missbrauch der Justiz.
Es ist eine Kehrtwende, die US-Präsident Joe Biden vor seiner Reise ins afrikanische Angola hinlegt. Bisher hatte er eine Begnadigung seines Sohnes immer wieder ausgeschlossen, zum Beispiel während des Wahlkampfs im Juni. Ich halte mich an die Entscheidung der Jury und werde ihn nicht begnadigen. Eine Begnadigung ist ausgeschlossen? Yes, also ja. Am vergangenen Thanksgiving-Wochenende, das er auch mit Sohn Hunter verbracht hatte, entschied er sich um und begnadigte seinen Sohn. Die Begründung des US-Präsidenten, seine politischen Gegner hätten ihm, Biden, mit den Anklagen schaden wollen. Per Statement erklärte der US-Präsident: Kein vernünftiger Mensch, der sich die Fakten in Hunters Fällen ansieht, kann zu einem anderen Schluss kommen, als dass Hunter nur deshalb herausgegriffen wurde, weil er mein Sohn ist. Und das ist falsch. Es geht um zwei Fälle. Hunter Biden war verurteilt worden, weil er beim Kauf dieser Waffe über seinen Drogenkonsum gelogen hatte. Außerdem hatte er sich in einem anderen Verfahren der Steuerhinterziehung schuldig bekannt. In beiden Fällen drohten ihm Haftstrafen. Begnadigungen durch US-Präsidenten sind in den USA umstritten. Die Möglichkeiten der Begnadigung sind weitreichend. Deshalb ist es so umstritten. Einige haben sie aus politischen Gründen genutzt oder für sehr kontroverse Entscheidungen. Der neu gewählte US-Präsident Trump verurteilt die Begnadigung als Missbrauch der Justiz. Aber auch er hatte während seiner Präsidentschaft ein Familienmitglied begnadigt, genau wie Ex-Präsident Bill Clinton.
Nachgefragt bei Kerstin Klein in Washington, ja, was macht diese Entscheidung von Präsident Biden denn so brisant?
Zum einen hat Joe Biden seinen Sohn für einen Zeitraum von 10 Jahren begnadigt und für alles, was in diesem Zeitraum vorgefallen sein könnte. Das ist ungewöhnlich weitreichend und wird von Experten hier als unguten Präzedenzfall bezeichnet. Und zum anderen dürfte diese Entscheidung das Vertrauen in das Justizsystem weiter untergraben. Donald Trump, der behauptet ja schon seit Jahren, das Justizministerium werde als politische Waffe gegen ihn missbraucht. Joe Biden hat die Justiz immer verteidigt, aber mit dieser Entscheidung jetzt dürfte auch er das Vertrauen weiter untergraben, denn er begründet das auch damit, dass sein Sohn aus politischen Gründen hier gegen ihn ermittelt worden sei.
Danke, Kerstin Klein in Washington. In Georgien sind erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für eine weitere Annäherung an die EU zu demonstrieren. Dabei kommt es zunehmend zu Gewalt. Polizisten schossen mit Tränengas auf Demonstranten. Georgische Behörden berichten von zahlreichen Verletzten. Insgesamt seien seit Beginn der Proteste mehr als 200 Menschen festgenommen worden. Die EU-freundliche Präsidentin Zurabishvili kritisiert, die Polizei wende systematische Gewalt gegen Demonstranten an.
Statt Vorlesungen lieber Demo. Studierende und Lehrpersonal der staatlichen Ilia-Universität in Georgiens Hauptstadt Tiflis sind ebenso dabei wie viele andere Unis und Schulen des Landes. Europa ist kein Traum, sondern Realität, steht auf dem Plakat. Man will sie uns stehlen. Wir sind Mitglied der europäischen Familie, aber unsere Regierung will uns das verbieten. Ich unterrichte Englisch, ich bin hier für meine Schüler. Wir geben nicht auf. Seit die Regierung bekannt gab, die Beitrittsverhandlungen mit der EU auszusetzen, kommt Georgien nicht zur Ruhe. Jeden Abend wird demonstriert, bislang jede Nacht gibt es heftige Zusammenstöße zwischen Polizei und Protestierenden. Vergangene Nacht verfolgten Polizisten Protestierende bis in die Eingänge der U-Bahn-Stationen. Presse, ruft dieser Mann, ich bin Journalist. Doch es nützt ihm wenig. Der im Oktober wiedergewählte Regierungschef Kobachidze sagte heute, es werde in Georgien keine Revolution geben. Gespräche mit der Opposition lehnte er ab. Seine Widersacherin, Staatspräsidentin Zurabishvili, verteidigt die Proteste. Die seien ziviler Widerstand gegen eine skandalöse Kehrtwende in Sachen Europa. Auch heute sind wieder Tausende in der Stadt. Längst werden Forderungen nach Neuwahlen laut. Viele fürchten, dass ihr Land zu sehr unter den Einfluss Russlands geraten könnte.
Bei einer Massenpanik unter Fußballfans sind im westafrikanischen Guinea mehr als 50 Menschen getötet worden. Zudem gab es viele Verletzte. Offenbar nach einer strittigen roten Karte begannen Fans im Stadion der Stadt Nserekore mit Steinen zu werfen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Daraufhin brach Panik unter den Zuschauern aus. Laut Berichten in sozialen Netzwerken soll das Eingangstor des Stadions blockiert gewesen sein. Viele versuchten, über die Stadionmauern zu klettern. Dieses Paradies ist bedroht, und zwar ausgerechnet von dem, was hier so idyllisch aussieht, dem Meer. Durch den Klimawandel steigt weltweit der Meeresspiegel. Inseln wie diese im Südpazifik würden dann verschwinden. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag beschäftigt sich seit heute mit der Frage, ob Staaten zum Klimaschutz verpflichtet werden können. Die Initiative dazu kommt vom Inselstaat Vanuatu. Vanuatu liegt östlich von Australien im Pazifischen Ozean. Auch in Tuvalu steigt die Sorge vor den Folgen des Klimawandels.
Hier droht der Untergang. Die Inseln von Tuvalu liegen gerade mal 1 bis 2 Meter über dem Meeresspiegel. Und der steigt durch den Klimawandel immer weiter an. Bis 2050 könnte die Hälfte der Hauptinsel unter Wasser stehen. Für die Menschen hier eine existenzielle Bedrohung. Das ist eine unfaire Situation aus unserer Sicht. Wir spüren die brutalen Auswirkungen dieser Krise, zu der wir selbst nur sehr wenig beigetragen haben. Unsere Identität und die Zukunft unserer Kinder sind in Gefahr. Wer ist dafür verantwortlich? Der ebenfalls betroffene Nachbarstaat Vanuatu hat diese Frage vor den Internationalen Gerichtshof gebracht. Es ist ein Mammutprozess. Knapp 100 Länder tragen ihre Sichtweisen vor. Industrieländer treffen auf akut bedrohte Länder wie Vanuatu. Eine Handvoll eindeutig identifizierbarer Staaten ist für den Großteil der historischen und aktuellen CO2-Emissionen verantwortlich. Deswegen lautet die einfache Frage: Haben die Staaten, die verantwortlich für den Klimawandel sind, gegen das internationale Recht verstoßen? Sollte das Gericht diese Frage mit Ja beantworten, dürfte es auch um Haftungsfragen gehen. Müssten Industrieländer wie Deutschland für Klimaschäden wie in Vanuatu bezahlen? Die deutsche Delegation sieht das nicht so. Es ist eine Tatsache. Die internationale Gemeinschaft als Ganzes ist für den Klimawandel verantwortlich und nicht einzelne oder mehrere Staaten. Im nächsten Jahr wird das Gericht ein Gutachten vorlegen. Es ist zwar rechtlich nicht bindend, könnte aber Konsequenzen für weitere Prozesse weltweit haben. In Vanuatu und Tuvalu haben sie unterdessen kaum noch Hoffnung auf Rettung. Viele hier flüchten nach Australien.
Vom Staubsauger über Babynahrung bis hin zur Krankenversicherung. Jeden Monat testet Stiftung Warentest zahlreiche Produkte und das seit mittlerweile fast 60 Jahren. 1964 wurde die Verbraucherorganisation gegründet, 1966 erschien das erste Heft. Titelthema damals Nähmaschinen. Bei den Bürgern genießen die Tests großes Vertrauen. Unternehmen beschweren sich dagegen regelmäßig, wenn ihre Produkte nicht gut abschneiden.
Dieses Oberhemd, meine Damen und Herren, habe ich zweimal gewaschen und dann war der Kragenknopf ab. Und das Hemd war um etliche Zentimeter kürzer.
Mangelhaft. Vor diesem Urteil fürchten sich Produkthersteller. Spätestens mit dem Wirtschaftswunder wurde das Warenangebot für viele unüberschaubar. Kunden waren überfordert. Als Orientierung für Verbraucher rief der Bundestag 1964 die unabhängige Stiftung Warentest ins Leben. Markenzeichen von Anfang bis heute. Die Bewertung von sehr gut bis mangelhaft.
Wir sind hier alle mal zur Schule gegangen und daher ist uns allen dieses Notensystem sehr gut bekannt und das ist so eingängig, davon werden wir uns auch künftig in den nächsten 60 Jahren nicht verabschieden.
Ein neutrales, vergleichendes Wareninstitut, wissenschaftlich und objektiv. Die ersten Testobjekte, Handrührgeräte.
Technik befriedigend bei allen Geräten.
Immer wieder kommt es zu juristischen Auseinandersetzungen wegen angeblich zu strengen oder falschen Bewertungen. Gegen einen Hersteller von Skibindungen bekommt die Stiftung erst vom Bundesgerichtshof Recht. In einem Prozess gegen einen Schokoladenfabrikanten verlieren die Verbraucherschützer. In dem Test wurde ein chemischer Aromastoff kritisiert, der aber nicht korrekt nachgewiesen wurde. Seit diesem Jahr gibt es von der Bundesregierung keine jährlichen Zuschüsse mehr. Jetzt finanziert sich die Organisation größtenteils durch den Verkauf von Zeitschriften und Büchern, dem Internetauftritt und ihrem Stiftungskapital.
Er ist gut getarnt und in Deutschland extrem selten. Der Alpenschneehase ist zum Wildtier des Jahres 2025 gewählt worden. Im Sommer passt er sich durch ein grau-braunes Fell an seine Umgebung an. Im Winter wird sein Haarkleid weiß. Mit viel Glück ist er in höheren Lagen anzutreffen. Bedroht ist er durch den Klimawandel. Aber auch der Skitourismus macht dem scheuen Tier zu schaffen. Und nun die Wetteraussichten für morgen Dienstag, den 3. Dezember.
Tiefer Luftdruck beschert uns wechselhaftes Wetter im Bergland, ist auch Schnee dabei. Heute Nacht gibt's viele Wolken, gebietsweise wird es nass. In Ostbayern ist mancherorts gefrierender Regen möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 700 Meter. Morgen zeigt sich die Sonne nur gelegentlich und es wird ab und zu nass, am häufigsten Richtung Südosten. Oberhalb von etwa 500 Metern fällt auch Schnee. Im Westen und Nordwesten ist es später öfter trocken. Heute Nacht 7 bis 2 Grad, im Südosten Werte um den Gefrierpunkt. Dort morgen teilweise nahe 0 Grad, auch sonst überall nur einstellige Werte. Mittwoch im Norden und Osten mancherorts Regen oder Schnee, sonst eine meist trockene Mischung aus Wolken oder Nebel und Sonnenschein. In den folgenden Tagen erwartet uns unbeständiges und ab Freitag auch windiges Wetter.
In den Tagesthemen heute, in der Halbzeitpause des Frauenfußball-Länderspiels um 21.20 Uhr, fragen wir, wie wahrscheinlich eine Eskalation des Tarifkonflikts bei VW ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.